Kulinarisch, der Gustelier-Podcast für Küche, Gastronomie und alle, die Essen und Trinken lieben. Heute geht es bei uns endlich mal um den Abschluss eines feinen Essens. Es geht ums Dessert und natürlich den dazugehörigen Patissier. Deswegen, lieber Simon, fein, dass du heute Zeit für uns hast.
Und ich muss sagen, ich bedanke mich, dass ich mit denk da sein darf und dass wir das machen. Das ist für mich eine neue Erfahrung. Und ja, ich glaube, wir haben ein tolles Gespräch miteinander.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit Simon Unterholzner aus Derlan. Nach seiner Konditorlehre hat er die Abwechslung in der Patisserie der Hotelküche gesucht und für sich entdeckt. Dieser Weg hat ihn in viele spannende Küchen auch außerhalb Südtirols geführt und im Hotel Castell in Dorftirol bei Sternekoch Gerhard Wieser zum Chef-Patissier gemacht. 2025 wurde Simon Unterholzner sogar unter die 50 besten Patissier im deutschsprachigen Raum gewählt. Gleichzeitig brachte dieses Jahr aber auch einen schweren Schicksalsschlag mit sich, der ihn bis heute prägt. Wie er damit umgeht und was für ihn das wirklich Schöne am Beruf in der Patisserie ist, erzählt uns Simon gleich selbst. Lieber Simon, es ist nun mal so, dass das Dessert zum Schluss kommt. Das heißt, die Patisserie kann dann zum Schluss entweder den Abend noch fantastisch beenden oder für manche, die schon viel gegessen haben, vielleicht gar nicht mehr so punkten. Wie geht es dir als Patissier und Verantwortlicher für den Abschluss des Essens?
Ich sage einmal so, bei uns ist das logisch, sind wir die Lösten. Aber eigentlich holen wir den Gast noch einmal ab, bevor der wirklich heimfährt. Weil du kriegst ein großes Menü, du sitzt ein paar Stunden und wenn du noch irgendwann zum süßen Teil kommst, dann ist das einfach so, das, was du zusammen noch erlebst und das, was du zusammen mitnimmst, das nimmst du auch mit heim. Sicher gibt es bei uns Gäste, die freuen sich drauf, ein Süßes zu kriegen. Und sicherlich gibt es einige, die sagen, sie haben genug, aber in diesem gehen wir es noch mit nach Hause.
Mhm. Das heißt, eigentlich seid ihr der letzte bleibende Eindruck, wenn man es so sieht.
Auch, also ich glaube nicht nur mir, sondern das große Ganze. Weil ja, ich sage auch, das, was wir machen, ist ein Mannschaftssport. Und das geht in Anfang los und das hört zum Schluss auf. Und ja, es ist das große Ganze eigentlich.
Du sprichst ja schon an, es ist ja ein Team, gerade in der Sternegastronomie, dass das Menü dann zum Schluss harmoniert. Wie viele Absprachen gibt es da, dass das Dessert ein wirklich toller Bestandteil von dem Menü ist? Oder seid ihr da ganz eigenständig als Patisserie?
Beides eigentlich. Also es entsteht einmal in der Patisserie, entsteht die Grundidee. Und aus der Grundidee wird nachher etwas ausgearbeitet, mit dem man sagt, okay, da machen wir weiter. Und wenn wir selber mal haben, dann kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo wir zum Gerhard gehen und nachher sagen wir, das hatten wir uns vorgestellt, das hätten wir gerne machen. Dann wird das versucht und probiert. Und danach ist eigentlich so, dann wird das präsentiert, weil das muss ja als Kopf und Fuß haben und das muss durchdacht sein und das muss zum restlichen roten Faden passen, der sich so durchs große Ganze durchzieht. Und dann ist eben so, die meisten können probieren und jeder kann uns einen Senf dazugeben.
Wer probiert dann ganz konkret?
Konkret ist eigentlich so, also probieren tut logischerweise der Gerhard, probieren tut der Patrick, probieren tut der Matthäus, der David. Probieren kann eigentlich jeder, aber konkret, wenn es um eine Entscheidung geht, nachher sind es eigentlich diejenigen, die ja, in der Führungsposition sind.
Mhm. Und ist da schon einmal eins de facto ausgeschlossen worden, ein Dessert? Von euren Vorschlägen, weil es nicht passt, oder geht es meistens gut durch?
Also immer sagen, in Castell habe ich Glück gehabt, habe ich noch keins gewesen, was ausgeschlossen worden ist. Aber ja, ist sicherlich in der Zeit davor, weil ich sonst irgendwo unterwegs war, einmal passiert, ja.
Und wie kommt man auf neue Ideen? Ihr habt ja Gäste, die sicher viel reisen, viel gesehen haben. Wie kommt man da drauf, wieder mal einen Gast zu überraschen mit dem Abschluss?
Es ist einfach, ich sage, das, was wir tun und das, was wir machen, das ist grenzenlos. Und neue Ideen ist wie ein Radl neu erfinden. Das kannst du irgendwie nicht. Man tut es anders zusammenstellen, man tut es anders präsentieren. Und bei mir ist es zum Beispiel so, meine Ideen, die kommen in meiner Freizeit. Ich verbringe in meiner Freizeit verdammt viel Zeit mit meiner Arbeit, obwohl es meine Freizeit ist. Aber das ist einfach meine Passion und meine Leidenschaft. Und wenn ich in der freien Natur unterwegs bin, das ist gleich, ob ich auf dem Radl bin, ob ich laufen gehe, habe ich einfach einen freien Kopf und da ja, kriege ich wieder mal einen Gedankenblitz und dann nehme ich mir mit heim und notiere das wo ich auf mein Handy so meine eigenen Notizen an, wenn mir mal was eingefallen ist. Und irgendwann mit der Zeit ergibt sich das halt, wo du sagst, okay, das können wir jetzt mal probieren, das passt zusammen, das passt nicht zusammen. Und ja, man wird halt probiert und versucht.
Und was ist so jetzt rückblickend in deiner Zeit im Castell so, wie du sagst, dein vielleicht innovativstes oder spannendstes Dessert gewesen?
Es ist allem so, in Castellheim gibt es ein Prädessert, wo der Gerhard eigentlich richtig viel Wert drauf legt. Das muss irgendetwas sein, was falsch ausschaut. Also sagen wir mal ein falsches Ei, was wir auch gehabt haben. Aber wenn du das umgeschaut hast, dann hat das ausgeschaut, als wäre das ein richtiges Gaggele. Und das ist einfach ein Prädessert, das ja, ist was, was mir hängen geblieben ist. Mit dem habe ich eine richtige große Freude. Und das war einfach ein falsches Ei. Das war gegossen aus einer Karamellschokolade. Nachher haben wir unten drin eine Mango-Passionsfrucht-Ragout gehabt. Obendrauf haben wir so einen Eiweißschaum gehabt mit weißer Schokolade. Und zum Schluss der Dotter war Mango-Passionsfrucht-Eigelb mit dem dünnen Gelee überzogen. Und das haben wir in so einem Porzellaneierbecher serviert. Und es ist ein paar Mal vorgekommen, dass die Gäste gesagt haben, sie essen kein rohes Gaggele.
Möchten Sie jetzt kein weichgekochtes Ei?
Genau, weil wir haben das eben als 5-Minuten-Ei ungepriesen. Und wenn nach dem Hauptgang irgendwie der Servicemitarbeiter kommt und sagt, okay, jetzt gibt es nochmal ein 5-Minuten-Ei, ja, ein paar haben gesagt, sie essen jetzt kein Gaggele, weil das einfach teilweise ausgeschaut hat.
Und die Reaktion nach dem Essen, wie war die von den Gästen?
Sie sind aber begeistert und ja, sie sind sehr euphorisch gewesen.
Mhm. Also mit der optischen Täuschung kann man da viel machen.
Kann man viel machen. Ja. Also Patisserie eben ist, was Handwerk anbelangt, ist gewaltig.
Mhm. Wir haben es ja schon im Vorgespräch gefragt. Man kennt ja das Coda vom, in Berlin, wo ein Patissier praktisch jetzt ein 2-Sterne-Restaurant hat und sagt, eigentlich mit Techniken aus der Patisserie lässt sich ein ganzes Menü gestalten. Davon ableitend die Frage, muss Patisserie immer süß sein?
Also ich glaube einfach eben, der Erfolg gibt ihm recht. Und deswegen muss Patisserie definitiv nicht süß sein, weil alles, was man irgendwie kriegt, ein Convenience-Food, ist schon süß. Und das, was in der Coda Bar in Berlin gezaubert wird, ist ganz, ganz ein eigenes Konzept, was sicher einen unfassbaren Erfolg hat, weil sonst wäre er nicht sein, wo er ist. Und ja, ein Dessert muss nicht allem süß sein. Nein. Mhm. Es kann auch anders sein.
Mhm. Simon, du hast ja das Süße von der Pike auf gelernt. Du bist eigentlich gelernter Konditor. Aber du hast dich nach deiner Lehre bald einmal entschlossen, in die Gastronomie zu gehen, weil es sind echt zwei Paar Schuhe in der Konditorei, Konditorware zu produzieren oder in der Patisserie ein Dessert auf dem Teller zu zaubern. Wie war da dein Entscheidungsweg?
Ja, das alles eigentlich, ich muss sagen, ich habe gerne irgendetwas getan, wo ich mit meinen Händen arbeiten gekannt habe, weil mir ist viel gekommen, ich brauche das und so funktioniere ich ja. Und in der Konditorei ist leider Gottes, obwohl ich einen super Betrieb gelernt habe, irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo sich Jahr für Jahr alles wiederholt. Mhm. Wo alles das Gleiche ist. Ja. Es ist nicht, dass es fad ist, aber ich habe mich damals einfach zu jung gefühlt, das weiterzumachen, weil ich genau gewusst habe, was das nächste Monat passiert und was 10 Monate steht. Und nachher tust du den ganzen Winter immer Keksler machen wie ein Arreter und irgendwann geht es mit den Faschingskröpfen los. Und es hat Vor- und Nachteile und deswegen habe ich eigentlich damals mit relativ jungem Alter entschlossen, wo ich nicht einmal eigentlich meine Lehrabschlussprüfung gehabt habe, in der Konditorei aufzuhören und in Hotel anzufangen. Mhm. Und das mit dem Hotel habe ich ein bisschen so ja, in meiner Schwester zu verdanken. Weil sie hat gesagt, schau, in Castell oben haben wir Position frei, schau es dir mal an. Und ich muss sagen, ich habe nicht gewusst, was ich mich eigentlich einlasse. Also ich bin auch ich mit dem Gerhard ein Vorstellungsgespräch gehabt. Meine Mama war es das einzige Tag noch, ich daheim schön, das Hemd, das weiße Hemd habe ich gebägelt und ich habe nie gebägelt. Ich habe als Kind habe ich Sacktüchler gebägelt, wie es wahrscheinlich jedes Kind getan hat. Und ja, eben, nachher bin ich 18,5 gewesen und dann ist die Reise losgegangen.
Und der Gerhard hat ja gleich genommen in deinem gebügelten Hemd?
Ich muss sagen, ich war einer, das hat er mir nachhinein einmal erzählt, ich war einer für die Löschen, der sich vorgestellt hat. Und der hat irgendwie gespürt, dass da einer ist, der brutal Energie, Elan und Ehrgeiz hat. Mhm. Und dann bin ich es geworden, ja. Ja.
Aber es war nicht deine einzige Station. Ich meine, du bist ja gleich in einem ganz tollen Haus und in einem Sternrestaurant gelandet. Aber du hast auch über ihn die Möglichkeit gehabt, dann in der Schweiz und nicht nur dort, noch viel Erfahrung zu sammeln. Was war da dein Weg?
Also eigentlich ist es so losgegangen. Ich bin 2014 in Castell angefangen. Nachher habe ich zusammen die Sommersaison gemacht. Und nachher irgendwann Ende November war fertig und dann hat mir der Gerhard schon das erste Mal eine Stelle vermittelt, da war in der Schweiz, Aber wir machen den Alsass. Im Winter gemacht, zur Überbrückung, weil im Winter war das Kastell zu. Und dann bin ich eigentlich 2015 wieder zurückgekommen. Und nachher, das erste Jahr 2014, war ich Kommi-Patissier. 2015 war ich noch Demi-Chef. Es hat eigentlich bis zum Schluss nicht viel geändert, einfach das, was auf dem Zettel gestanden ist. Aber wir haben dann das Gleiche getan. Und irgendwann ist er zu mir gekommen und sagt, los, er hat mich gern fördern, er hat mich auch gern fordern. Er hat etwas für mich. Dann hat er einen Unruf getätigt und haben wir nach Deutschland gegangen. Haben die Saison fertig gemacht. Sobald die Saison 2015 in Kastell fertig war, bin ich eigentlich mit dem Auto nach Bergamo gefahren, bin in den Flieger gestiegen und dann bin ich nach Köln geflogen. Und der kleine Südtiroler, der nach Köln geht, kennt sich nicht aus, weiß nicht, wie ein S-Bahn funktioniert, weiß nicht, wie ein U-Bahn funktioniert. Dann bin ich fein nachher zusammen gestanden bei den Taxis. Dann habe ich gesagt, ich denke gerne einmal Schloss Penzberg. Nach Bergisch Gladbach, also nach Penzberg gefahren. Und nachher sind wir da mit dem Taxi, bin ich gefahren, ich war allein. Und dann ist das Taxi vor dem Schloss auch gefahren, bei dem Kopfsturmpflaster. Und dann habe ich gedacht, was ist das für ein Haus da, was passiert da?
Also relativ unvorbereitet und überrascht?
Mir ist im Vorfeld schon gesagt worden, wie ich mich zu verhalten habe. Weil, das ist halt echt damals noch ein bisschen ein anderes Haus gewesen. Ich muss auch sagen, ich habe mich schon ein bisschen informiert. Mhm. Sicher, mehr kann allem sein, aber ich bin auch immer einer gewesen, die haben sie so kommen gelassen, wie es gekommen ist. Und das haben sie allem probiert, das Beste zu machen. Und eben nachher, das werde ich nie mehr vergessen, ich hocke da drin als junger Bub, fahre mir bei den Kopfsturmpflaster rauf, dann fährt er bei der großen Infahrt rein, fahre mir das riesengroße Schloss Penzberg. Dann bin ich ausgestiegen, dann bin ich im Restaurant rum und ich sage, jetzt war ich da. Dann haben sie mir gezeigt, eben, wo ich schlafe, die kommende Woche, weil ich war eigentlich eine Woche zum Probearbeiten. Mhm. Und das war ein Dienstag und am Mittwoch haben wir angefangen und dann habe ich mir das einmal angeschaut, was da so läuft.
Und wie war es im Gegensatz zu deinen vorherigen Erfahrungen?
Ja, also das war Nord, das war Wahnsinn und das war total eine andere Welt. Also zu dieser Zeit haben wir einfach noch der beste Koch Deutschlands gewesen.
Mhm, also du sprichst vom Joachim Wissler?
Genau. Mhm. Also das war die oberste Elite und er hat dann gesagt, wir seien die Champions League und der Rest seien die Helden der Kreisklasse. So, der hat das auch immer ausgedruckt. Er ist, ich will kein schlechtes Wort über ihn verlieren. Er ist ein Mentor, er ist einfach ein Narrator und zu seiner Zeit, was der damals alles geschafft hat, Wahnsinn. Und eben, ich war noch draußen und dann am Mittwoch angefangen und am Freitag hat er gesagt, er muss mit mir reden. Und dann habe ich gesagt, scheiße, was habe ich jetzt aufgeführt? Und nachher ist er gekommen mit ein paar Zettel in der Hand, dann sind wir raus, weil in unteren Stock, wo die Patisserie ist, dann gibt es ein Separé. Und dann sind wir zum Haus und dann hat er gesagt, da war der Vertrag und ich kann mit dem unterschriebenen Vertrag heimfliegen. Mhm. Und nachher, ich, kleiner Mann, dann, ohne zu denken, einfach unterschrieben, weil man gedacht hat, das ist der Wahnsinn, dass an so etwas geboten wird. Ja. Dann bin ich heimgeflogen und am Valentinstag 2016 bin ich Auto eingestiegen und nachher habe ich das Navi eingeschalten und dann sind 1000 Kilometer auf dem Tacho gestanden und bin nach Deutschland gefahren.
Und du hast es nicht bereut, unterschrieben zu haben?
Nein, eigentlich nicht. Mhm. Also im Nachhinein habe ich ein paar Mal noch darüber nachgedacht. Das war sicherlich, ich war damals vielleicht ein bisschen jung, dass ich gesagt habe, okay, jetzt fahre ich so weit weg. Du bist allein, du hast keine Kollegen um dich herum, deine Familie ist so weit weg, du bist in einem anderen Land, logisch. Deutsch haben wir alle mal gelernt, haben wir alle mal geredet. Aber wenn du das nicht gewöhnt bist, dann bist du auf deine eigenen Füße gestellt. Und ich bin halt damals schon einfach noch ein bisschen jung gewesen, aber bis zum Schluss muss ich sagen, nein, ich bereue es nicht. Mhm. Das war eine schöne Zeit, das war eine wahnsinnige Zeit und das ist sicherlich auch eine Zeit, die mich jetzt dann gemacht hat, was ich jetzt bin wahrscheinlich.
Was war so das wichtigste Learning für dich da? Was nimmst du dir vor allem aus der Zeit noch mit?
Das ist einfach nur alte Schule gewesen und damals hat er einfach geheißen, Schnauze halten und buckeln. Und das haben wir da auch zelebriert und haben wir auch gelebt, weil wir um Tage, Wochen, Monate gehabt, wo es so ein normaler Arbeitstag 16 Stunden gehabt hat, oft einmal auch 18 Stunden. Das Wochenende war etwas, was eigentlich Wahnsinn war. Wir haben Samstag, Sonntag das Restaurant zum Mittag offen und auf Nacht offen. Mhm. Und dann ist der Tag um 7 in der Früh losgegangen. Dann hast du den Mittagsservice gemacht bis um 5 auf Nacht. Dann hast du alles wieder gerichtet für Abendservice. Dann ist um 7 losgegangen. Nach dem Abendservice hast du halt noch gemäß das Brettl aufbauen und wieder produzieren für den nächsten Tag, weil du gewiss hast, in Sonntag kommen, klappert es halt nochmal nicht.
Das schaut heute vielleicht ein bisschen anders aus. Du hast noch einige andere Stationen gemacht. Ich darf jetzt aber echt nochmal auf deine aktuellste eingehen. Beim Gerhard Wieser ist 5-Tage-Woche und ein gut besetztes Team. Ein bisschen andere Voraussetzung vielleicht wie damals, oder?
Definitiv, ja. Also das, was man in Kastell kriegt als Mitarbeiter, ich glaube, es gibt ganz, ganz einzelne Hotels in Südtirol, die so etwas ja, finanziell irgendwie möglich machen. Mhm. Es ist die Küche in der Kastell, in Kastell, da sind 17 Leute. Für 44 Zimmer, was das Hotel hat, und für 5 Tischler im Fine Dining, das Ausmaß ist einfach ist Wahnsinn. Mhm. Und deswegen die Bedingungen, klarerweise, ja, die sind ganz, ganz anders. Mhm. Jeder hat seine 5-Tage-Woche. Sicherlich, wenn man viele Stunden macht, sicherlich hast du einen Stress, hast du einen Druck, aber in einem gesunden Ausmaß, mhm. weil einfach genug Leute da sind und wenn da mal irgendwie jemand in der Scheiße ist, dann ist halt jemand da, der die rausholt.
Du hast in deinen anderen Erfahrungen außerhalb von Südtirol auch einmal die Küche übernommen, also nicht leider die Patisserie, sondern richtig Küchenchef gemacht. Wie ist dazu gekommen?
Ja, aber auch so ein bisschen Spontanaktion. Ich habe mich als Patissier eigentlich beworben. Und das ist nachher so gewesen. Nachher bin ich noch zur Matt gefahren, dann habe ich mir das da angeschaut, das kleine Dörfel, der absolute Wahnsinn. Muss ich sagen, das ich mal in jedem empfehlen zu sehen, weil da geht die Uhr halt ein bisschen anders. Mhm. Und ich habe noch die Möglichkeit gehabt, in einem relativ verrückten Haus arbeiten zu dürfen. Und die haben mich als Patissier beworben, haben mich mit dem Chefkoch getroffen, haben eine Vorstellung.
Das war Markus Küssler im Thermo gewesen.
Genau. Mhm. Also damals ist er der Chefkoch gewesen, mittlerweile nicht mehr. Mhm. Und eben, das war der Markus Küssler, das werde ich auch nicht mehr vergessen, ein Vorstellungsgespräch mit ihm gehabt, das war im Winter. Er hat Birkenstock gehabt, er hat Wollsocken gehabt, er hat die Hosen eingestürzt gehabt, ein kurzes Leibele, die ganzen Arme tätowiert, lange Haar, zu einem Rostschwanz zusammengebunden, so große Hipsterbrillen. Also, ja, das war ganz, ganz nahe. Und der ist ein gewaltiger Koch und auf alle Fälle eher mich als Patissier beworben. Dann hat er meinen Lebenslauf gelesen, hat er gesagt, ihm das leid, aber Patissier suchen sie keinen. Aber wo ich überall gewesen bin, nachher hat er mir die Stelle als Sous-Chef anbieten, in einem Restaurant, wo vegan, vegetarisch und orientalisch gekocht wird.
Genau dein Spezialgebiet.
Genau das, was ich schon, keine Ahnung, seit ich klein bin, allem getan habe und ja, nie nicht anders gemacht habe. Aha. Aber ja, Palermo mit der Aussage gekommen ist, dann habe ich gedacht, Scheiße, was tue ich jetzt?
Auch so einen Küchenchef hast du noch nie gesehen, oder? Wie er vor dir gesessen ist. War das auch reizvoll, sich zu denken, bei so einem Typ möchte ich mal arbeiten?
Ja, er war es. Und der hat irgendwie so eine positive Art und Weise gehabt und der war irgendwie allem gut auf. Und damals, ich weiß noch, bevor die Saison überhaupt angefangen hat, hat er gesagt, er ist schon 300 Überstunden. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist ein Narrator, ich bin auch ein bisschen ein Narrator, ich passe da hin, das gebe ich mir.
Und wie waren dann die ersten Tage? Vegetarisch, vegan, orientalisch?
Die ersten Tage waren wild, die ersten Tage werde ich ja nie mehr vergessen, weil da war alles neu, da das ganze Hotel, das haben die neu aufgestellt gehabt. Also wir haben logischerweise in den ersten Tagen, das war damals noch, weil Corona war, in den ersten Tagen haben wir vorbereitet und produziert. Aber zwischen uns waren die ganzen Handwerker, der eine hat auf dem Boden unten geschwossen, der eine hat ober dir die Kabel zusammengesteckt, der Elektriker. Und, ja. Sie haben einfach alles liegen gelassen, die Arbeit, und sind wieder gegangen. Und du hast halt da Augen mit, dass deine Töpfe irgendwie kochen und dass das funktioniert. Mhm. Und da war ich am Anfang gedacht, Scheiße, auf was für einen Ritter nehme ich da hingelassen. Aber bis zum Schluss, muss ich sagen, war ich eigentlich relativ happy, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich.
Mhm. Und nach der Erfahrung ist es aber wieder zurück zum Gerhard Wieser gegangen und jetzt letztendlich als Chefpatissier, also als Verantwortlicher für den Patisseriebereich.
Genau, richtig. Also es ist 2020 ist der Anruf gekommen, dass Thomas, also der Vorgänger von mir in Kastell, dass er aufhört. Und dann hat mich der Wieser angerufen und dann sagt er, los, so und so schaut es aus, das und das hat ich, warst du interessiert. Und die haben gesagt, wenn ich wieder einmal zurückkomme, dann ist es das einzigste Haus, das Kastell, was es für mich gibt. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich schnell die Entscheidung getroffen.
Mhm. Und da hast du ein Team, ihr seid zu dritt jetzt?
Also wir sind zu dritt. Das heißt, wie gesagt, eine rechte und eine linke Hand und ich. Jeder muss funktionieren. Logischerweise darf jeder einen seinen Senf dazugeben. Mhm. Und es ist einfach das, was wir betreiben, ist ein Mannschaftssport. Mhm. Andere Lohn, mag schon sein, dass andere Lohn vorne steht, aber bis zum Schluss brauchst du die Sabine, was meine rechte Hand war, bis zum Schluss brauchst du die Miriam, die meine linke Hand war, bis zum Schluss brauchst du jeden.
Und du hast mir erzählt, der Gerhard Wieser hat bei 2 Produkten, muss man aufpassen, wenn er anfängt zu kosten, weil er so viel davon isst. Wann schaut er bei euch vorbei?
Wann schaut er vorbei, wenn einmal ein frischer Tegel Mascarpone aufgetun wird? Also ich glaube, er hört es, wenn man das auch tut, das Klicken vom Deckel.
Hört er am anderen Ende von der großen Küche?
Wahrscheinlich. Hören tut er alles. Das ist egal, wo er steht. Hören tut er alles und sehen tut er alles. Aber eben, wenn Mascarpone aufgetun wird, dann siehst du, wenn du die Runde schaust, ja, jetzt sucht er sich irgendwo den größten Löffel aus. Und nachher dauert es keine 10 Sekunden, dann steht er da. Halt ist einmal und nachher das zweite ist frisch geschlagene Sahne. Das ist auch etwas, wenn er selbst sieht, dass der in der Maschine drin aufgeschlagen wird, dann steht er auch gleich neben dir.
Dann muss er Qualitätskontrolle machen.
Muss er machen. Südtiroler Qualitätsprodukte brauchen einfach ja,
Sternekontrolle.
Ein bisschen Kontrolle vom Sternekoch. Und das nächste ist Vanillecreme, frisch gekochte Vanillecreme. Mhm. Man muss am schnell schauen, dass Folie auf Kontakt drauf tust und dass sie kalt stellst und weg tust, weil sonst kannst du gleich nochmal ohne kochen.
Und wer ihn kennt, also aufs Gewicht muss er ja nicht achten, deswegen erscheint sich das alles leisten zu können.
Er scheint sich das leisten zu können, er kann sich das auch leisten und das hat er sich auch verdient.
Kommen wir aufs Jahr 2025 zu sprechen. Es war ein recht prägendes Jahr mit ganz tollen Prämierungen und auch fachlichen, glaube ich, Auszeichnungen. Aber auch ganz ein Besonderes, wenn es ums Familiäre gegangen ist. Was ist für dich da 2025 das Prägendste gewesen?
2025 ist sicherlich ein Jahr gewesen, ja, was man nicht mehr so schnell vergisst und was man wahrscheinlich auch nicht mehr vergessen wird, aber was eigentlich in Ordnung ist, weil man soll Menschen, die ja ein Gleim sein, auch nie vergessen. Mhm. Und leider Gottes hat sich im Jahr 2025 mein Bruder das Leben genommen. Mhm. Ist etwas, wo ich bis heute Tag noch sehr damit zu kämpfen und zu krallen habe, was aber hoffentlich ja verständlich ist. Mhm. Ich muss sagen, ich mag für die Leute kein Mitleid. Das ist das Löschte, was ich will, aber Verständnis. Mhm. Mir geht es um Verständnis. Mhm. Und wenn du solche einschneidende Sachen in dein Leben erlebst, nachher, das ist wie wenn du irgendwo Erfolg hast. Ich glaube, wenn du im Leben Erfolgsmomente hast, das prägen dich. Und dann wirst du von Menschen her anders. Aber wenn du auch, ja, so zwei Watschen kriegst, was noch auf einmal heißt, der Bruder hat sich das Leben genommen und der ist nicht mehr da und der ist nicht mehr greifbar. Das sind einfach Sachen, die einem sehr ans Herz gehen, besonders wenn man ein Mensch ist, ja, der gefühlstechnisch eigentlich seine Gefühle lebt und nie versteckt, so wie ich. Und das ist so, ja, sicher das Heftigste, was 2025 passiert ist.
Weil es auch nicht vorhersehbar war für euch als Familie.
Null. Also wir haben einen Anruf gekriegt und das war das Einzige, ja, wo mir das davor kam, aber dass da im Vorfeld irgendwie etwas war, was in meinem Bruder irgendwie nicht gut tut im Kopf oder irgendetwas ist, was scheiße gelaufen ist, nein, hat keiner nichts mitgekriegt. Wir als Familie nicht, seine Partnerin nicht, sein Chef nicht, obwohl sein Chef einfach ein Büro hinter ihm geguckt ist und jeden Tag vier gegangen ist und ja.
Oder hast du mir auch gesagt, dass die Familie ja zusammengewachsen ist über dieses Ereignis?
Die Familie ist erst schon relativ dicke gewesen miteinander. Also wir als Familie haben einen brutalen Zusammenhalt. Und sicherlich, wenn du so etwas erlebst, nachher, ja, wärst du da nochmal ganz, ganz anders als Familie.
Mhm. Du bist aber auch auf Verständnis in deinem Umfeld gestoßen, hast du mir im Vorfeld erzählt. Also du hast ja keinen ein bisschen mit dem Arbeitspensum zurückgefahren, weil du es auch für dich gebraucht hast, die Zeit.
Ich muss sagen, ich habe es gekannt, Gott sei Dank. Mhm. Ich muss auch sagen, ich bin froh, dass der Gerhard und die Familie Dobitsch dafür Verständnis gehabt haben. Habe ich auch gebraucht in dem Moment. Mhm. Weil das ist einfach, es ist ja, Ende März passiert und ein paar Wochen später ist die Saison losgegangen. Mhm. 2 Wochen nachdem das passiert ist, ich nicht gewusst, wo hinten und vorne ist, ich gar nicht, weißt du. Ja. Mhm. Wenn solche Sachen im Leben passieren, ich weiß nicht, wie man das erklären soll, aber du bist schlau. Ich glaube, das ist selber, als wenn du selber irgendwo vor einem halben, dreiviertel Burnout bist. Ja, ja. Weil du hast einfach dort zuerst so die Füße unter dem Boden weg, halt im, genau, sagen wir es so, ja. Und du fängst bei null an. Und deswegen eben muss ich sagen, Gott sei Dank haben sie einfach so ein verdammtes Verständnis gehabt, dass sie ja, weniger arbeiten gekannt haben, obwohl die Arbeit andererseits echt brutal fordernd war und sehr stressig.
Mhm. Ein bisschen ist es ja etwas, was ablenken kann von dem vielleicht wiederkehrenden Gedanken, aber wie, Wie gehst du damit um, dass du mit dem wieder zurechtkommst? Und
ich muss es selber erst lernen. Es ist ein Dreivierteljahr her und ein Dreivierteljahr in so einem Moment ist keine Zeit. Mhm. Andererseits, ein Dreivierteljahr, das, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann denke ich, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Obwohl du so etwas einmal erlebt hast, dann hast du ein Dreivierteljahr Witz. Mhm. Weil ein Dreivierteljahr ist einfach ein Dreivierteljahr. Mhm. Für selbst mir keine Ahnung, wie viele Jahre eigentlich alle da sind auf der Welt.
Ja.
Und ja, ich sage Zeit. Zeit ist das, was es braucht und Zeit ist wahrscheinlich das, was in dem Moment einfach wichtig ist. Und deswegen brauche ich einfach Zeit für mich und Zeit, das mit meinem Kopf auszumachen, weil es sind so viele offene Fragen, auf die du keine Antwort kriegst. Mhm. Und du weißt genau, dir kann eigentlich leider derjenige eine Antwort geben, der nicht mehr da ist. Mhm. Mhm. Und das ist, wie man es in der Schule schon einmal gelernt hat. Wenn du etwas gelernt hast, hast du es verstehen gemacht, dann hast du weitermachen gekannt. Dann kannst du wachsen. Und bei so etwas sage ich allem, da kannst du einmal nicht weitermachen, weil du kriegst keine Antwort. Mhm. Du kannst dir alles denken, was du willst, das mag schon sein. Aber du hast gern für denjenigen eine Antwort, der sowas getan hat, damit du das verstehen kannst. Mhm. Und deswegen brauche ich einfach Zeit, damit ich das alles irgendwo mal ein bisschen unterordnen kann.
Mhm. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass man sich Hilfe holen soll,
definitiv,
wenn man sie braucht. Und ist das auch dein Weg?
Das ist mein Weg und ich bin offen und ehrlich und sage, wie es ist. Logisch. Am Anfang denkst du, ja, keine Ahnung, geht schon irgendwie. Dann habe ich alle mal verstanden, nein, das geht nicht. Und dann waren auch meine Eltern da, die haben gesagt, schau, bei dir schaut es so und so aus, es funktioniert nicht. Mhm. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann habe ich mir professionelle Hilfe geholt. Und soll ich schon etwas reden, ist das Allerwichtigste, was wir als Gesellschaft eigentlich so gut wie fast gar nicht mehr tun. Mhm. Weil im Vorbeigehen kann ich die Fragen, geht es dir gut? Ja. Mhm. Ich rechne aber schon mit der Antwort, dass du sagst, ja, mir geht's gut. Mhm. Aber ich sage auch, sicher geht man oft bei den Leuten vorbei und fragt, wie es ihnen geht. Aber geh du mal bei jemandem vorbei und frag ihn, wie er sich fühlt. Mhm. Dann schaut er dich ganz anders an und du schaust ihm ganz anders an. Und dann weißt du, okay, der will einfach ein bisschen weiter mit dir irgendwie in Kontakt bleiben.
Mhm. Mhm. Trotzdem hast du jetzt noch genug Kraft, weiterzuarbeiten. Und es hat aber auch damit zu tun, dass du es ein bisschen ändern willst, was du jetzt arbeiten möchtest und wie du deine Karriere jetzt beruflich weitergestalten willst.
Ja, ich glaube, im 2026 ist ein Jahr, ich werde mich sicher auf einen Ritt hinlassen, ich weiß es noch nicht, oder habe ich mich hingelassen. Ich brauche etwas, was mich entschleunigt, ich habe eine neue Herausforderung gefunden. Mir tut irgendwie das Herz weh und das Auge tränen, wenn ich weiß, okay, das Kastell lasse ich hinten. Weil das halt einfach das Haus ist, mit dem ich gewachsen bin, wo ich vielleicht auch hoffentlich meinen Teil nach den ganzen Jahren dazu beigetragen habe. Aber es ist einfach das Jahr, was kommt. Und ich sage, brauche ich für mich, muss ich schauen, dass ich wieder in die richtige Richtung finde, dass ich wieder vielleicht zusammen mal hinkomme, wo ich gewesen bin. Ich werde sicher nicht mehr der sein, der ich immer war. Weil das ist einfach für mich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Ist nicht, aber eine Tragödie, die passiert ist. Mhm. Und 2026 ist sicher wie eine Achterbahnfahrt. Wie 2025 aufgehört hat, geht 2026 weiter. Leicht wahrscheinlich einfach, dass ich ein bisschen mehr Zeit für mich habe. Und das ist das, was ich davor gesagt habe. Zeit ist ein Wort mit vier Buchstaben, aber Zeit hat, ja, Zeit hat eine gewaltige Kraft.
Mhm. Mhm. Ja, und das sind prägende Momente, die dich zu dem machen, was du jetzt als 2026 sein wirst. Und ja, bist.
Schauen wir mal, ich hoffe, ja.
Ja. 2025 bist du aber fachlich auch ausgezeichnet worden und du hast mir im Vorgespräch gesagt, recht überrascht warst du selber, weil du es nicht gewusst hast. Du bist nämlich unter die 50 besten Patissiers im deutschsprachigen Raum ernannt und damit ausgezeichnet worden. Wie ist das auf dich zugekommen, die Nachricht?
Ja, das war irgendwie, für mich war das sehr komisch. Ich bin nach Buschertal gefahren, auf einen Kurs, den ich jetzt gehalten habe. Und nicht, auf einmal kriege ich WhatsApp von Juniorchef in Kastell. Dann hat er geschrieben, ob ich die E-Mails gelesen habe. Dann habe ich gesagt, nein. Und ich habe noch eine E-Mail-Adresse gehabt, habe ich keine mehr empfangen gekannt, weil alles dann voll war und so weiter. Dann hat er mir es auf die andere geschickt. Und nachher bin ich im Buschertal draußen und bin dazugekehrt, habe einen Kaffee getrunken. Und dann habe ich die E-Mail aufgetan und da ist eigentlich drin gestanden, dass ich ja, zu den 50 besten Patissiers in deutschsprachigen Raum gehöre. Und dann habe ich nicht gewusst, was ich jetzt für den halten soll. Ob da jetzt jemand meint, der muss hetzig sein und erlaubt sich einen Spaß. Oder ich hätte mir das nie gedacht. Dann habe ich auf der E-Mail geantwortet und nach kurzer Zeit eigentlich bald mal Feedback gekriegt.
Und es hat sich herausgestellt, dass es kein Fake war?
Nein, also das war definitiv kein Fake. Und ja, eine nette Nachricht eben gekriegt, dass die Auszeichnung auch zu holen war in Salzburg auf der Messe. Und dass man bis zum halt einfach nicht unbedingt viel sagen soll. Mhm. Logisch ist das, wenn du sowas hörst oder lest und du weißt, okay, du gehörst dazu, ist das am schwierigsten gewesen, ein bisschen für sich zu halten, weil man halt innerlich einfach eine brutale Euphorie hat. Mhm. Also ich muss sagen, mit dem, was 2025 sonst passiert ist, war das für mich einfach eine brutal positive Nachricht, wo ich mir gedacht habe, vielleicht stecht irgendwo noch ein bisschen Licht. Mhm.
Und dann bist du rausgefahren in Salzburg und warst da im Kreise der bekanntesten Patissiers.
Für mich unvergesslich, weil da sind die ganzen Kaliber, die eigentlich so zirkulieren in der Patisserie-Welt, die man kennt von Instagram, zwischen persönlich, mit dem man selber mal gearbeitet hat. Vor allem sind die alle da gestanden. Mhm. Und du warst irgendwie, okay, du gehörst dazu. Mhm. Und das ist wie so ein Klassentreffen gewesen. Wir haben alle viel geredet miteinander, wir haben uns viel ausgetauscht. Und das ist eigentlich so das erste Mal, dass, was das Thema Patisserie anbelangt, dass es so eine Auszeichnung gibt. Für den Koch gibt es von A bis Z gibt's alles. Zusammen treffen sich in Jahren, wenn sie wollen, ein paar Mal, weil nichts Veranstaltungen sein. Mhm. Aber was Patisserie anbelangt, ist das eigentlich sehr verhalten. Und ja, das glaube ich sogar das Erste, wo du sagst, da werden x Patissiers prämiert, weil da wohnen nicht nur Patissiers, sondern da wohnen auch Konditoren, da wohnen auch Chocolatiers. Also da wird das große Ganze wird da zusammengezählt.
Mhm. Also etwas, was es öfters geben sollte, damit auch der Bart in der Küche ein entsprechendes Bild nach außen abgibt. Und
definitiv, ja, definitiv. Weil ich sage, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Logisch, in der Küche braucht es jeden. Aber meistens ist es immer so, die Patisserie, die ist alle autonom. Weil kein Chefkoch will mit der Patisserie etwas zu tun haben. Weil sie wissen, sie haben da gute Leute und sie machen das. Ja. Das ist bis jetzt überall, wo ich gewesen bin, ist das so gewesen. Mhm. Haben wir es geheißen, du bist der Patisserie und du machst das. Und eigentlich hast du von A bis Z alles entscheiden gekannt, alles tun lassen und machen gekannt, was du gewollt hast. Und sie haben es auch gesehen. Aber du bist halt dann derjenige, der angefangen hat zu denken und der das irgendwie nachher aufs Teller gebracht hat.
Also ein Kosmos im ganzen Küchenkosmos, der aber vielleicht nicht so viel Scheinwerferlicht kriegt.
Oftmals ist es auch, ich muss auch sagen, ich bin lieber einer, der ein bisschen im Hintergrund steht. Ich muss nicht überall sein, wo ein bisschen Lichtlau geht und wo ein Action ist. Aber jeder hat es sich irgendwie verdient, weil jeder Tag seinen Teller dabei. Und logisch, wenn du sagst, du kriegst noch so eine Auszeichnung, schon gewaltig. Mhm. Das macht einen stolz. Mhm. Und da sieht man auch, dass sich die Arbeit, die man in den letzten Jahren gemacht hat und die Zeit, die man investiert hat und die Energie und das Herzblut, dass sich das irgendwo auszahlt. Mhm. Und die haben deshalb gesagt, irgendwann wird sich das einmal auszahlen. Mhm. Ich vielleicht hat sogar schon einmal die Möglichkeit gehabt, sowas Ähnliches zu kriegen, aber dann habe ich halt leider zu früh in einen anderen Ort aufgefangen und halt aufgehört. Ja. Und ja, war weg.
Und jetzt ist es gekommen. Simon, ich muss leider auf die Uhr schauen. Ganz großen Dank für deine offenen Worte und deine vielen Geschichten aus der Welt der Küche, aber auch aus deiner persönlichen Erfahrung. Wir wünschen dir für 2026, dass es ein gutes Jahr wird. Mit, wie du gesagt hast, Achterbahnfahrt, aber einem positiven Ausgang und dass es mit der Zeit leichter wird. Danke, dass du da warst und danke fürs Gespräch.
Und ich sage danke für die Einladung und ich muss sagen, ja, das war immer schön, dass man so einen Austausch machen kann. Für mich war das total Neuland. Und etwas ist, was ich eigentlich in jedem gern mitgeben möchte. Egal was ist, man darf einmal ja und man darf ja einmal nein sagen, dass man es als Platz haben. Und das Wichtigste ist einfach, dass man weitermacht und dass man sich nicht hängen lässt. Und deswegen, ich bedanke mich von ganzem Herzen.
Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine neue Folge des Gustelier-Podcasts Kulinarisch. Mein Name ist Bettina Schmidt. Als Ernährungswissenschaftlerin und Verantwortliche für das Gustelier hole ich die vielen spannenden Menschen rund um die Gastronomie für euch vors Mikro. Freue mich auf eure Anregungen, Wünsche und den nächsten Podcast. Noch mehr aber, euch persönlich kennenzulernen. Vielleicht beim nächsten Event hier im Gustelier in Bozen im Sitz des Hotelier- und Gastwirteverbandes Südtirols. Aktuelles findet ihr immer unter unseren Social-Media-Kanälen oder auf gustelier.it. Bis bald also, ich freue mich.